Matruschka, Max Richard Lessmann, Klatsch und Tratsch, der Society Podcast für die Handtasche. Jetzt live.
Da in das Zimmer, da will ich rein mit dir. In das Bad mit dem Schaum. Komm mit auf mein Motorboot, ich sag dir, wie ich bin. Ich mach ein Foto und dann fass ich dich da unten an. Komm mal rüber, wenn du weißt, was gemein ist. Komm mal rüber, wenn du weißt, dass du geil bist. Komm mal rüber, ja, ich kann nichts mehr sehen. Was hat die Madame für Dinger?
Das ist Deichkind, oder?
Ja.
Ich habe es nur am Schluss erkannt. Ich bin ein bisschen irritiert.
Also, das Lustige ist, dass ich habe mal Philipp ein SMS geschickt und habe ihm Philipp sehr betrunken nachts geschrieben, Philipp, was hat denn jetzt die Madame für Dinger?
Ja, das frage ich mich nämlich auch.
Und weißt du, was das Geile ist? Dass er darauf nicht reagiert hat. Und dann war ich, irgendwann habe ich ihn später irgendwo gesehen, dann meinte er so, was meintest du denn? Und dann meinte ich, na, der Song. Und dann meinte er, welcher Song? Und dann habe ich ihm vorgesungen. Und er meinte, ist das ein Song von uns? Meinte ich, ja.
Weißt du was, der klingt aber auch wirklich wie ein Song von Deichkind, den du dir ausgedacht hast.
Was sind die Madame für Dinger?
Den du dir ausgedacht hast. Den du dir ausgedacht hast.
Das ist der beste Song.
Ich könnte nicht genau sagen, ob es das gibt.
Ich zeig dir, ich mache ein Foto und dann fasse ich dich da unten an.
Das ist, ja. Ich dachte, ich wäre mit dem Övre vertraut von Deichkind, aber anscheinend.
Mit den Eiern?
Mit den Eiern?
Max, ich habe mich nicht vorbereitet, ich werde dir Obst zubereiten. Das ist meine Aufgabe, habe ich mir überlegt. Ich habe hier eine Frucht.
Was ist das? Eine Frucht, die habe ich noch nie gesehen.
Das Geile ist, es ist eine Sweetie, die sieht ein bisschen aus wie eine Pomelone und klein. Und das Krasse ist, dass wenn ich die aufmache.
Dann spritzt sie das so in die Augen.
Nee, dass der Mund sich anfühlt, obwohl ich sie nur in der Hand habe, als hätte ich eine Mandarinenschale reingebissen. Weißt du, so die ganzen Geschmacksnerven,
das?
So, weil das so bitter ist, ist über meine Augen aufgenommen. Guck mal, wie das hier spritzt.
Über
siehst
die Augen,
guck mal.
Kann man das hören?
Das ist wie Raumspray. Ich mach mal auf.
Es gab mal eine legendäre Folge von Prosecco Laune, wo die auch exotische Früchte gegessen haben. Hast du noch mehr?
Nee, noch mehr. Ich habe noch eine Pomelo.
Ja, Pomelo ist auch gut.
Und ich habe noch eine Banane. Eine exotische Frucht.
Ich habe im Moment, ich esse extrem viele Bananen. Ich habe mir angewöhnt.
Käse? Wie geht's mit deiner Käsesucht?
Ja, Käsesucht. Ja, ich kämpfe dagegen an. Ich habe nicht mehr an 9 von 10 Tagen Käse gegessen, nur noch an 8 von 10.
Nur noch an 7 von 8.
Nur an 7 von 8 Tagen. Ich war ja gestern beim Münchhausen-Preis in Bodenwerder. Kennst du Bodenwerder?
Nee.
Ich kannte Bodenwerder auch nicht.
Okay,
und
ist der Münchhausen-Preis, ist das, wo man das Münchhausen-Syndrom haben muss für?
Genau. Da werden nur Leute...
Ist die Mutter von Eminem?
Da werden nur Leute... Hat die Mutter von Eminem das Münchhausen-Syndrom?
Ja, natürlich. Das ist auch in dem Film. Michael Pfeiffer.
Ich habe den Film ja nicht gesehen. Das ist ja so einer von zwei Filmen, den ich nicht gesehen habe.
Ich habe neulich mich mit jemandem ganz doll darüber gestritten, dass bei einem Eminem-Song...
Ja.
Hold the Line, oder wie heißt nein, das 8 Mile.
Ja.
Da sieht er, there's no Michelle Pfeiffer. Und aber Michelle Pfeiffer hat natürlich bei dem Film mit Coolio mitgespielt. Damals. Da war sie Lehrerin in Gangster's Paradise oder wer
hieß. Okay.
Aber sie war nicht die Mutter, sondern Kim Basinger war die Mutter.
Ja.
Und da habe ich sehr, sehr doll gestritten und sehr viel Geld verwettet. Sehr doll verloren, leider.
Auf jeden Fall, gibt's da das, also was hat denn die Mutter von Eminem dann gemacht? Das ist ja eine interessante
die
Krankheit,
schlagen
ne?
Die ins, also Münchhausen, Mütter.
Schlagen ihre Kinder und sagen dann, ist krank.
Genau.
Und ich muss mich drum kümmern. Ja. Oder vergiften die Kinder.
Krankenhaus, damit sie da quasi, dass sie da quasi dann sich um sie kümmert.
Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch diese Form, dass die ihre Kinder vergiften, damit die immer so im Bett bleiben und man sich so um die kümmern kann. Vielleicht machst du das mit mir, damit ich immer bei dir bleibe.
Ich habe meinen Finger in dem Sweetie eingeklemmt.
Heißt das wirklich Sweetie?
Ja, guck mal. Ich kriege meinen Finger noch nicht mehr
drauf. Soll ich dir helfen damit?
Nee, ich versuche gerade da reinzugehen. Das ist allerdings, hat das so eine, ich Leute, falls ihr eine Pomelo kennt, ne? Die hat so eine dicke...
Das ist sehr stabil, das ist eine stabile Frucht.
Das ist einfach nur eine Pomelo und klein und deswegen doof, weil man die viel schlechter essen kann. Wehe, die ist nicht süß, dann raste ich aus.
Und da soll noch mal einer sagen, auf die Größe kommt es nicht an.
Ich habe so eine tolle Geschichte. Oh nee, ich kann die nicht erzählen.
Die kannst du nicht erzählen, ne? Ist das das, was du angedeutet hast am Telefon?
Achso, nee, das ist noch was Schlimmeres.
Das ist noch was Schlimmeres. Wir wissen was, Leute, ich weiß, das macht. Ich sage das jetzt, weil es Elia Gruschka auch wahnsinnig macht, wenn ich sowas sage. Wir wissen was, aber wir dürfen es nicht sagen.
In dem Fall macht es mich ja nicht wahnsinnig, weil ich es ja weiß.
Okay, gut. Stimmt. Das macht dich nur wahnsinnig, wenn ich das zu dir sagen würde. Ne? Das heißt, das macht die Leute jetzt wahnsinnig. Wir wissen was.
Ja, aber ich finde das auch
nicht.
Gar nicht so schlecht, weil das wenigstens zeigt, also ich weiß wirklich was über einen sehr, sehr prominenten Gast Nicht Gast, sondern Thema dieses Podstars. Podcast. Mein Gott. Podcast.
Zeig mal, was das ist.
1:1. Und ich darf das nicht sagen, weil das wirklich so heiße Ware ist und diese Person, die mir das erzählt hat, dort vor Ort war.
Du hast dich fast verplappert, ne?
Jan Ulrich zu tun, aber ich sag ja nicht was. Das ist okay.
Das darf man sagen.
Ja. Okay. Naja, ich sag ja nicht was, das ist ja quasi.
Oh, das ist aber lecker. Schmeckt ein bisschen wie eine Mischung aus Pomelo und Mandarine.
Hier ist es mal mit der Schale. Ich glaube, mit der Schale kann man es essen. So, Max, du musst jetzt hier durchmoderieren. Ich kann nur Obst machen.
Mmh. Also. Das schmeckt gut. Ich war auf jeden Fall auf diesen Münchhausen-Preis und den hat Christoph Maria Herbst bekommen.
Für was?
Für besondere sprachliche Begabung oder was auch immer.
Musste der vorlesen?
Der hat tatsächlich dann vorgelesen aus seinem Buch. Und ich glaube, das Buch ist eigentlich gar nicht so gut, aber der hat sehr gut vorgelesen. Selber
daraus
das hat sehr hat Spaß gemacht, sich das anzuhören. Das war
und
ein schöner,
launiger
Abend. Wurde
nur er geehrt oder noch jemand?
Nur er wird geehrt. Das ist immer alle zwei Jahre wird einer geehrt.
Was hast du da
die Sparkasse Bodenwerder. Ich war Show-Act. Bin aufgetreten.
Mit was? Als Zauberer?
Genau, als Zauberer. Ich habe einige Hits aus dem Hut gezaubert.
Welche denn? Was hast du gespielt?
Ich habe einen im Tee gespielt. Und da hatte ich sie. Ich bin auf die Bühne gekommen, nämlich das war so ein bisschen... Wie man sich das so ein bisschen so vorstellt, so ein Saal, ne, bestuhlt mit so Tischen, da wurde auch gegessen während der Show und da saßen dann 1200 Leute.
Wer waren das? Waren das Leute von den Sparkassen-Fans, oder wie das heißt, Mitarbeiter oder was?
Teilweise auch, aber ich glaube, das waren einfach Leute aus dem Ort. Das ist so ein Event, du kannst da die Karten nur gewinnen, das ist irgendwie so,
das
so eine Lotterie.
Wird das übertragen?
Das wird, glaube ich, nirgendwo übertragen, nee, das ist schon so ein...
Wie kamst du dazu, Max?
Die haben mich gefragt, also die Geschichte dazu... Ist gar nicht so interessant, aber ein bisschen skurril, weil der Chef von der Sparkasse Bodenwerder, der ein sehr netter Mann ist, der hat einen Nachbarn, der ihm immer CDs ins Carport legt. Wie so ein
Trottel.
Der legt ihm
Carport
immer ins Carport.
Das ist auch wirklich ein Dorfbegriff.
Ja,
der legt kein Mensch in Berlin weiß, was ein Carport ist.
Der legt ihm immer ins Carport so CDs rein. Und eines Tages lag da meine CD. Und dann hat der Chef das gehört und fand es irgendwie ganz geil und hat sich gedacht, ob ich den wohl zum Münchhausenpreis bringen kann. Und dann hat er seine Niedersachsen, Weserbergland, hat er seiner Sekretärin gezeigt und die hat dann zwei Stunden lang durch die Wohnung getanzt und dann haben sie gesagt, das ist der richtige Mann für uns. Und es war dann aber so, dass ich auf die Bühne eben gebumst.
Wenn Sie das gehört haben, die Sekretärin und er? Das ist irgendwie komisch mit seiner Sekretärin, das riecht gleich nach Besenkammer, finde ich.
Er war aber nicht da, während die Sekretärin das gehört hat, Elena Gruschka.
Ich habe mich zugehört, Entschuldigung.
Auf jeden Fall war ich dann da und war erstmal erschlagen davon, wie viele Leute da sind. Ich waren also wahnsinnig viele Leute.
Hosenflattern gekriegt?
Ja, Hosenflattern. Es ist halt so ein bisschen eine ungewohnte Situation für mich gewesen, ne? Auf so eine Art Abiball. Es war so Abiball-Flair, nur mit sehr alten Abiturienten.
Was hattest du an? Was.
Ich hatte diese Hose an, die ich anhab. Die ist schön, ne? Die fühlt sich gut an. Willst du mal berühren?
Tennis-Shorts, das ist interessant.
Ja, die hatte ich an.
Wirklich?
Und ein rosa Hemd und ein dunkelblaues Sakko.
Wieso hattest du denn eine Tennis-Shorts?
Ich dachte so ein bisschen, um das zu brechen. Weil der Sommer noch nicht tot zu kriegen ist in meinem Herzen. Und der Herbst da... Nein. Ich habe ja einen wiederkehrenden Albtraum, dass ich barfuß durch die Stadt laufe. Habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß nicht, wie das zustande kommt.
Das ist nicht so ein gefährliches Element. Das ist dein schlimmster Albtraum.
Das ist wieder wirklich, ich ekel mich dann aber so ganz schlimm. Ich find's
das hatte ich lustigerweise neulich auf einer Party. Da frag mich nicht, warum. Man musste die Schuhe ausziehen. Ich weiß, es geht eigentlich gar nicht.
Auf einer Party?
Naja, bei jemandem zu Hause. Ein sehr teurer Goldboden. Da musste man die Schuhe ausziehen. Da waren dann so zwei. Musste man nicht. Ich hatte die Schuhe aus.
Ich bin richtig happy übrigens, dass wir jetzt auch eigentlich einer dieser Podcasts sind, die nervig sind, weil sie essen. Waren wir ganz lange nicht.
Ich schon mit Anna. Oh doch, ich habe als du weg warst sehr viel mit Leuten gegessen. Aber ich esse einfach gleich erst wieder, wenn ich aufgehört habe zu reden. Aber auf jeden Fall kamen dann da zwei Rapper hin. Und diese zwei Rapper waren irgendwie gut erzogen und da kam das von zu Hause aus. Und die haben ihre Schuhe ausgezogen. Und die hatten dann in ihren, also als Söckchen, diese kleinen weißen, aber wirklich so ganz halb wie so Ballerina-Söckchen, die so gerade die Zehen abdecken.
So niedlich.
Das sah so scheiße aus, dass ich meinte, Leute, das geht einfach nicht. Entweder ihr zieht eure Schuhe wieder an oder ihr zieht diese scheiß Socken auch aus, weil das sieht einfach kacke aus. Und dann haben die super lange geziert, bis der eine meinte, ja, aber ich weiß ja nicht, ob ihr eklig seid. Dann meinte ich, wie, ob wir eklig sind. Ja, wenn ihr so alle barfuß rumläuft, ob ihr eklig seid, dann meinte ich, du ziehst jetzt sofort die Socken aus. Dann bin ich die ganze Zeit mit meinen nackten Füßen auf seinen nackten Füßen rumgetreten. Ich habe gesagt, ihr müsstet das jetzt lernen. Und das hatte geholfen. Das war wie so eine Tarantel-Therapie, wo man jemandem eine Tarantel auf die
Und du warst die Tarantel.
Nicht, ja, ich habe jetzt aber nicht super.
Du hast Tarantelfüße.
Nee, ich habe keine ekligen
Füße. Tarantelfüßes. Mhm. Auf jeden Fall, ich war bei diesem Preis. Und dann stand ich da auf der Bühne und habe gemerkt, die Leute, die checken das gar nicht, was ich da mache. Da saßen 1200 Leute, haben mich groß angeguckt und ich habe den ersten Song gespielt. Ich wurde auch nicht anmoderiert, weil ich der erste Act quasi nach der Pause war. Und da stand, ich habe nur in fragende Gesichter geguckt.
Wie, du wurdest nicht anmoderiert?
Ja, die hatten so die Idee. Es gab so eine Pause, wo man sich auch Essen holen konnte und so. Es gab da irgendwie ein Buffet.
Was gab's zu essen?
Ich hab erst später gegessen.
Was gab's?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe dann erst beim Fingerfood wurde ich erst bedacht mit Essen. Da habe ich erst was gekriegt. Weil ich kann ja vor dem Auftritt nichts essen und so weiter. Nee,
du schläfst auch mal ein, damit du mal
besser. Ich werde müde, wenn ich nervös werde. Ich war auch da wieder sehr müde.
Mit wem warst du da? Wer hat mit dir gespielt?
Da waren...
Die Philharmoniker?
Ja, die Bodenwerder Philharmoniker war da.
Oh, Birne, bitteschön.
Oh, Birne. Birne finde ich gut. Und dann aber bei einem Tee, ne, beim letzten, kurz vorm letzten Refrain ist der Knoten geplatzt und auf einmal haben alle mitgeklatscht und gejohlt und
Ich hab einen Tee, ich hab einen drin, ich trinke so gern
Wodka und Gin.
Und wenn es dann
knallt,
dann bin ich so froh, denn irgendwann
trinke ich Campari,
irgendwann trinken wir zusammen. Wenn ich mal trinke, trinke ich doch so gern.
Du wünschst dir das doll, mit mir mal wieder zu trinken.
Nee, ne? Weißt du was, ich wünsche mir überhaupt einfach doll wieder zu trinken.
Egal mit wem.
Ich habe so gut getrunken die Woche, Max.
Ja,
oh
gut
mein
getrunken?
Gott. Ich sag,
dann soll ja auch viel trinken. Der Arzt sagt, man soll viel trinken.
Was für mich gut trinken heißt?
Ja.
Für mich heißt gut trinken, ich bin nicht super rotzbesoffen nach einer Sekunde, sondern schaffe es, gepflegt zu trinken. Ich schaffe es, alles, was ich auf die Reihe kriegen muss, während des Trinkens.
Ich schaffe es. Klingt auch wie so sehr große Anstrengung.
Nee, ich schaffe es, alles auf die Reihe zu kriegen, was ich zu tun habe, während des Trinkens.
Was hast du denn während des Trinkens noch zu tun?
Ich muss mit Leuten reden, was weiß ich, dies, das. Ich schaffe es, den Absprung zu schaffen. Und ich schaffe es, relativ zu schlafen. Und ich schaffe es, nicht einen unglaublichen Kater zu haben. Und das habe ich durchgezogen vom letzten Freitag. Bis heute habe ich es geschafft, alle zwei Tage mich richtig gepflegt zu betrinken.
Ja. Hast du jetzt Tabletten bekommen von deinem Apotheker, damit du keinen Weißweinkater mehr
kriegst? Ja, das habe ich auch vergessen zu nehmen, leider. Ich war in Baden-Baden.
Ja. Und in einem schönen Hotel. Da gibt es ja schöne Hotels in Baden-Baden.
Hotel. Und ich war dort... Und da gibt es Wein, Max. Schade, dass du wirklich zu nichts zu gebrauchen bist. Das können wir mal zusammen Riesling trinken.
Chardonnay, dass ich zu nichts zu gebrauchen bin.
Und heute trinke ich wieder.
Ja? Hm? Mit wem?
Mit dem Bräunungsminister.
Oh, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen.
Wir müssen Hofstaat besprechen, wie das heißt.
Hofstaat?
Ja. Wir müssen sein Budget, sein Etat muss ich verabschieden.
Da muss ich mal wieder gebräunt werden. Ich merke auch, dass meine Bräune lässt auch nach.
Ich werde den Bräunungsminister angucken, ob seine weg ist. Ich habe neulich mal wirklich aus Versehen den Po vom Bräunungsminister gesehen.
Und der ist weiß.
Der ist ganz weiß. Aber muss es ja sein.
Ja.
Weil sonst wäre er kein Bräunungsminister, sonst wäre er einfach dunkelhäutig. Ja. Aber er hat einen ganz, ganz, ganz weißen Po. Und da habe ich auch gesagt, das ist die Farbe deines Po's. Hut ab. Es hat nichts mit dem Rest seines Körpers zu tun.
Es gibt ja so ein ganz legendäres Bild, was in den Familienarchiven der Familie Lessmann verwahrt wird, von meinem Onkel, wo er ungefähr so 10 Jahre alt ist und in der Badewanne sitzt und knalle, also wirklich bräunungsministermäßig braun ist und auch einen richtig, richtig weißen Po hat. Und so ganz beschämt in die Kamera guckt, so ein bisschen, sieht so ein bisschen pederastenmäßig aus. Wenn das Foto im Internet wäre, wäre es auf jeden Fall ein Problem.
Der Kind sieht nicht pederastisch aus.
Nee, aber das Foto, oder so, könnte man es auch am Ende drehen. Ein Schelm, wer was Böses denkt. Die Geschichte dahinter ist tatsächlich, dass meine Oma, meinem Cousin, wollte ich gerade schon sagen, meinem Onkel, Geld angeboten hat, damit er sich nackt vor der Kamera gezeigt
jetzt
hat. Weil eben genau.
Weil kannst du mal ganz kurz den Unterschied erzählen zwischen Pederast und Pädophil?
Nee, kann ich nicht.
Irgendwas hat nur mit Jungs zu tun und irgendwas mit kleinen Kindern.
Okay.
Eins von beiden. Was sage ich dir nicht?
Okay.
Können wir nochmal.
Dann lassen wir es einfach so stehen. So, aber das ist das, ich wollte meine Oma einfach auch mal ins Fadenkreuz der Ermittler bringen.
Die ist eine ganz fiese Sau, das habe ich schon mitbekommen. Die ist eine ganz schlimme. Werde ich alles noch aufdenken über deine Familie. Max, willst du irgendwas weitererzählen oder kann ich jetzt endlich mit meiner Story des Tages rein?
Bring mal eine Story des Tages. Ich habe auch noch eine sehr schöne Story des Tages. Aber ich finde
das auch ganz Ronaldo?
Nee.
Es hat jetzt eine Frau ist aufgetaucht, die angibt 2009 von Ronaldo und jetzt kommt's, anal vergewaltigt worden zu sein in Las Vegas. Damals $375.000 Schweigegeld bekommen hat. Es gibt dazu Akten, wo er in den Akten sagt, sie hat mehrfach gesagt nein und bitte nicht.
Er sagt das.
Ja, in diesen Akten, die aber quasi verschlossen waren. Bei einvernehmlichem Sex ist das allerdings passiert. Also quasi während, dass sie einvernehmlich im Bett waren, hat er sie anal vergewaltigt. Und hat ihr dann 375 Euro.
Und wo? 375 Euro.
Jesus.
So, hier. Kujampel. Aber sag mal ehrlich jetzt. In was für Akten? Also die waren bei der Polizei oder was?
Nee, die haben damals quasi 2009 haben die irgendwelche, über so Schweigegeld gibt es dann ja irgendwelche Vereinbarungen. Aber das zahlst du ja nicht in einem Koffer in ungezähltem Geld.
Aber ist das nicht viel auffällig?
Nein, das ist doch auch bei den ganzen MeToo- und Weinstein-Geschichten, dass es doch darüber Verträge gibt, verschiedene
Klauseln. Ja, und da sagt Weinstein auf irgendwelchen Akten, sagt er, okay, ja, ich habe dich vergewaltigt.
Nein, da steht über diese Nacht an dem Tag so und so, da darf nicht geredet werden.
Okay.
Da wird natürlich nicht gesagt, ich habe dich vergewaltigt.
Nee, aber das frage ich ja gerade. Ja,
dem Tag gab es einvernehmlichen Sex und hiermit unterschreibe ich, dass das stimmt und dafür kriege ich dann 75.000 Euro, sowas.
Okay, aber er sagt ja anscheinend...
Ich bin Arzt, Max, ich bin kein Anwalt, jetzt lass mich in Ruhe. Ich bin keine Anwalt, Freunde, genau, wenn du das wissen willst.
Okay, weiter.
Ja, das ist die Geschichte. Ronaldo sagt natürlich, das stimmt. Ich meine, Max, ich weiß jetzt nicht...
Du hast doch eigentlich gesagt, der ist immer nur auf Booten mit 20 nackten
anal
Matrosen.
Anal vergewaltigt.
Ja, aber es ist ja, also, das ist...
Das ist ein Klischee, oder was?
Nee, aber das
ist kein Klischee.
Ja, also...
Schwule haben schon Analverkehr, das ist nicht ein Klischee.
Nee, nicht, dass Schwule Analverkehr haben, aber dann mit, im heterosexuellen Kontext...
Aus Versehen, dann hat er einfach sich so vertan, weil er das andere gewöhnt war. Was weiß ich.
Sich vertan.
Weiß ich nicht, ist abgerutscht.
Ich kenne eine Geschichte von jemandem, der auch mal, also, beziehungsweise, naja, das erzähle ich nicht, kann ich erzählen. Erzähle ich dir später, off the record. Am Ende hört der Mensch, um den es geht, hört das und dann ist alles, dann ist Polen offen. Ja, ich,
Banane ist langweilig, oder?
Banane finde ich eigentlich gut. Ich esse sehr, sehr viel Bananen.
Ich habe auch noch eine Birne. Was ist noch eine Birne?
Die Birne war sehr gut, fand ich. Es war eine sehr leckere Birne. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, was Birnen angeht, aber das war eine sehr, sehr gute Birne. Speaking of Polizeiakten, Elena Gruschka, hast du das große Interview gelesen von Bushido und Anna-Maria Lagerblom, a.k.a. Özil, a.k.a. Ferchichi, zusammen? Und sie haben auch ein Foto...
Die waren eigentlich zusammen, waren die verheiratet?
Nee, die waren leider nicht zusammen. Übrigens hast du, noch ganz kurz... Zusammen. Die waren zusammen. Aber nicht verheiratet. Not married.
Birne. Ich schneide hier Birnen, deswegen wird es immer leiser.
Also, hast du diese ganz unsägliche Schlagzeile der BZ heute gesehen?
Nein!
Wo Erdogan zu sehen ist und dann steht da drauf, er hat Özil, aber wir die EM. Was soll das denn eigentlich? Das
ist, würde ich sagen, sogar sachlich falsch.
Ja, also das ist sowieso, irgendwie weiß ich nicht ganz genau, was das jetzt soll, dass hier so, naja. Ich weiß auch nicht, wie er ihn hat. Im Sack. Er hat ihn im Sack. Er hat ihn auf Foto. Er hat ihn, also hat jeder Mensch, der mit irgendwem ein Selfie hat, hat ihn dann, den Menschen. Hat ihn gesaved. Aber darüber wollte ich gar nicht reden. Ich wollte über Bushido reden und zwar das große Enthüllungsinterview. Bushido gegen die Mafia. Es gab ja vor ungefähr 3 Jahren dieses große Artikel Bushido und die Mafia, wo es darum ging, um diese Verträge zwischen Arafat und Bushido, ja, die da das erste Mal quasi veröffentlicht worden sind. Wo Bushido damals auch gesagt hat, ja Leute, ist jetzt auch nicht so wild und so, wir sind halt Geschäftspartner, wir haben zusammen Immobilien, wenn der eine mal im Urlaub ist oder krank und Fieber im Bett liegt, dann muss der andere doch geschäftlich tätigen können und so. Und so weiter und so fort. Und jetzt wiederum in diesem Interview sagt Bushido, und das finde ich natürlich als jemand, der das seit Jahren verfolgt, okay, ich nehme alles zurück und wirklich alles zurück, alles, alles, alles zurück und behaupte einfach das komplette Gegenteil. Bushido sagt, es stimmt, dass Arafat Abu-Chaker die ganze Zeit 50% seiner Einnahmen verdient hat. 50%.
Das ist wie unser Manager, der kriegt auch 50%.
Nur war der nicht so richtig Manager. Also es ging dann so ein bisschen darum, was der für ihn getan hat, wovon er profitiert hat. Ne? Also er meinte dann so, ja, warum, wie ist dieses Geschäfts, gab es überhaupt eine geschäftliche Verbindung oder und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, ja, Arafat hat uns immer sehr gute Deals rausgeholt, zum Beispiel als wir unsere letzte Küche gekauft haben, die hat 60.000 Euro gekostet, aber Arafat hat die irgendwie für 30 gekriegt.
Das ist so lustig, weil das ist so kleinkriminellen Ding, ne? Das ist ja wie so griechische Mafia auf dem Kiez und sowas, die dann irgendwie so hier und da und so mit allem Geld machen, brauchst eine Waschmaschine, kriegst hier Prozente da und was, das ist wirklich lustig.
Ja, so ein bisschen
wirklich, oder auch Mafia ist ja auch so, ne? Also italienische Mafia ist ja wirklich so Kleinscheiß.
So ein bisschen so geht's in dem Artikel auch tatsächlich darum, dass der Abu-Chaka-Clan eigentlich ein relativ kleiner Clan ist, selbst in Berlin. Und es, glaube ich, drei Clans gibt, die größenmäßig sogar doppelt so groß sind wie der Abu-Chaka-Clan. Dass er eigentlich vor allem durch diese ganze Geschichte von Bushido so eine große Relevanz bekommen hat und überhaupt so hochgepusht worden ist und so weiter und so fort. Und dann geht es wirklich darum, okay, da sind die ganze Zeit Gelder geflossen. Dann gibt es so ein, zwei Geschichten, die wirklich interessant sind und auch so ein bisschen lustig. Vielleicht auch für dich als Produzent, und zwar Bernd Eichinger, ne?
Der heißt Bernd.
Bernd.
Ja.
Bernd Eichinger. Ja. Rest in Peace. Wollte einen Film machen mit Bushido, den er dann ja auch gemacht hat. Und Arafat Abu-Chaka sollte in diesem Film gespielt werden von Moritz Bleibtreu, was ja auch so passiert ist. Allerdings hat Arafat Abu-Chaka gesagt, kennst du die Geschichte?
Ich kenne den Film.
Okay, dann kennst du die Geschichte aber vielleicht nicht, weil ich kannte sie noch nicht. Arafat Abu-Chaka hat gesagt, hier Bernd Eichinger, mein lieber Freund, du kannst doch nicht einfach sagen, dass Moritz Bleibtreu mich spielt. Da musst du mich erstmal fragen, ob ich das gut finde. Und dann hat Bernd Eichinger gesagt, ja, wie findest du das denn? Und dann hat Arafat Abu-Chaka gesagt, für 200.000 Euro finde ich es okay. Und dann hat Konstantin Film Arafat Abu-Chaka 200.000 Euro dafür gegeben, ja, dass Moritz Bleibtreu ihn spielt.
Ja.
Und das hätte es im Leben noch nie gegeben, sowas. Kannst du mir dazu was sagen? Ich finde es auch.
Ich finde es irgendwie, also ich finde es sehr schlau von Abu-Chaka, das zu fragen, weil das nervt wahnsinnig, wenn man so einen Film schon super weit vorbereitet hat. Vielleicht ist dann Moritz Bleibtreu in irgendwelchen Förderungsanträgen mit drin, dass der die Rolle spielt. Und dann haben sie ihn nicht gefragt und sowas. Und dann denken sie, okay, ja, scheiße. Also es ist einfach nur sehr schlau von ihm, der Stelle zu sagen, so.
Wait a minute. Ja. Ja, wahrscheinlich weil ist er einfach nur ein schlaues Kerlchen.
Ja, also, dass so Gelder, wenn es um echte Personen geht, fließen, ist jetzt nicht, glaube ich, super ungewöhnlich.
Ja, da, also in dem Interview ging es, glaube ich, so ein bisschen darum, dass er eigentlich es am liebsten selber gespielt hätte. Aber es gibt ja auch so Rap-Versuche von Arafat und so, das ist ja auch alles nicht so richtig cool.
Elias Mubarak hat dann den jungen Bushido
gespielt. Den jungen Bushido und den alten Bushido hat dann Bushido selbst gespielt. Ja, Flair spielt auch gemacht mit und Kay One. Findest du, Bushido hat Bushido gut gespielt, ja, im Film? Ja, ist ja auch gut.
Schlicht.
Und es gibt dann auch, es werden Szenen beschrieben, wie es dann zur Trennung kam zwischen Bushido und...
Warum? Weil er plötzlich gesagt hat, no, geht nicht.
Naja, also genau, er beschreibt das ein bisschen so, es gab diese große Auseinandersetzung zwischen Anna Maria und Bushido, wo Arafat anwesend war. Da, wo es die Anzeige gab, wegen Körperverletzung.
Au, erzähl. Okay.
Also, die beiden geben quasi zu, dass Bushido sie geschlagen hat in dieser Auseinandersetzung, nach der sie dann ausgezogen ist. Und quasi
ja,
LKA-Beamte waren schwer bewaffnet in dem Haus und haben Bushido und Arafat zurückgehalten, während sie ihre Koffer gepackt hat, um abzureisen.
Aber wieso hat er sie geschlagen?
Also es ging, das wird auch so ein bisschen fadenscheinig da betrachtet, es geht darum, dass sie davon genervt war, dass er immer zu Arafat gehalten hat. Und sie wurde ständig von Arafat beleidigt. Er hat immer gesagt, du bist eine Hure, wenn sie irgendwie ein tiefes Top anhatte. Und Bushido hat nie was dazu gesagt.
Und der war immer da. Arafat war da einfach, saß da im Kühlschrank.
Genau, der war immer da. Der saß im Kühlschrank und hat Müsli gegessen.
Er hat rausgeworfen, Tomate. Und die Tür aufgemacht hat er sofort Eier rausgeworfen.
Und der hat da schlechte Stimmung verbreitet. Und Bushido hat so ein bisschen Appeasement-Politik-mäßig einfach nichts gesagt, weil er dachte, wenn ich was sage, alles nur noch schlimmer. Und ja,
wenn man sagt,
eine
Frau ist eine Hure, dann sagt man noch was.
Da kann man was sagen. Er hat dann aber nichts gesagt, woraufhin Arafat ihn aber auch noch beschimpft hat, weil er
gesagt
nichts
hat,
gesagt
du,
hat.
Hier, du genau. Opfer, sagst du nichts.
Genau. Oder? Und dann gab es halt so
beste Rhetorik sowieso.
riesige Streitereien und Anna Maria ist dann irgendwie ausgeflippt irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging. Das wird, glaube ich, auch, also so eine Kleinigkeit eigentlich, eine Lappalie. Und dann gab es irgendwie die großen Handgreiflichkeiten da, woraufhin die Polizei gerufen worden ist und Anna Maria dann für 8 Monate in die Nähe von Bremen gezogen ist, zu ihren Eltern. Nach Dienstlaken, ne? Oder? In Dienstlaken kommen die Connors her. Und da wohnte sie dann für 8 Monate und Bushido wurde in der Zeit dann immer mehr nachdenklich, hat sich gefragt, ist das denn wirklich alles so gut? Finde ich das alles so gut? Weil er natürlich seine Familie vermisst hat und das schlimm fand, dass da es jetzt diesen Stress gab und so weiter und so fort. Und dann ist Anna-Maria wieder schwanger geworden und das gab so ein bisschen den Anstoß, dass die beiden sich wieder versöhnt haben. Und also beziehungsweise sie war schwanger, als sie sich getrennt haben und dann kam es nach so 3 Monaten oder so raus, dass sie schwanger war. Und dann haben sie sich zusammengerauft und sie hat ihm aber quasi ein Ultimatum gesetzt und hat gesagt, ey.
Ich stelle mir mal für zusammenraufen immer bildlich vor. Wie Leute so voreinander sitzen und sich so raufen. Also noch nicht mal so schlagen, sondern dass man sich so irgendwie so zusammenrauft, weißt du?
Ja. So haben sie vielleicht raufen. Gemacht. Vielleicht kommt daher auch die Körperverletzungsklage. Ja. Man weiß es nicht genau.
Wird jetzt auch abgerutscht, Ronaldo.
Einfach abgerutscht. Auf jeden Fall ging es dann darum, sich zu trennen von der Abu-Chaka-Familie, was er dann getan hat. Dann gab es...
Bisschen hört sich das an wie so ein, auch eine Drogengeschichte, ne? Dass so ein Absprung, da muss der Entzug und wie man das macht.
Schon ein bisschen,
das hört sich ein bisschen genauso an.
Also es war dann tatsächlich...
Wie bei dir.
Es war dann, wie bei mir.
Mit deiner schlimmen Drogen so.
Es gab dann tatsächlich auch genau so eine Szene zwischen Bushido und Arafat, wie, glaube ich, jeder Mensch das kennt, der schon mal mit einer ganz schrecklichen Person zusammen war und sich aber nicht getraut hat, aus irgendwelchen Gründen Schluss zu machen.
Das kenne ich wirklich gar nicht.
Nee, ich glaube, das kennen aber viele Leute, dass man da so sitzt und er beschreibt die Szene so, er saß an seinem Küchentisch und Arafat hat ihn angeschrien, hat gesagt, du Hund, du bist ein Hund und so. Und irgendwann in dieser Tirade, wo Bushido einfach nur da saß und nichts gesagt hat, sagt Arafat irgendwann so, weißt du was, ich habe auch gar keinen Bock mehr auf dich. Und Bushido war so, Halleluja, thank you baby Jesus, Dankeschön und tschüss. Dann aber wiederum, ein paar Wochen später, war Arafat sich nicht mehr ganz so sicher, ob er das wollte, wie das auch oft bei solchen Trennungen dann ist.
Abusive relationship, ja, auch ganz total. Normal. Wirklich, du Hure, ja. Damit man geschlagen, ja. Die Frau geht nicht.
Genau. Und dann,
das ist interessant, sieht das Bushido auch so.
Gab es tatsächlich, wie du gesagt hast, man wird geschlagen, gab es, und das wird auch nur in dem Interview angedeutet, ein massives Treffen, wie Anna-Maria das nennt, zwischen Bushido und den Arafatas, Abu-Chakas. Und dann wird, fragt der Sternreporter, was meinen Sie denn mit einem massiven Treffen? Und dann sagt Bushido,
das
ist doch jetzt nicht so wichtig. Und dann sagt sie, ja, aber als ich meinen Mann da gesehen habe, da habe ich gesagt, so, jetzt reicht's endgültig, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und das heißt ja, davon kann man ableiten, dass er irgendwie... dass
sie ihn gefoltert haben.
Ja, dass man irgendwie zumindest sah, ihm standen die Haare zu Berge oder so. Irgendwas Schlimmes ist ihm widerfahren in diesem Moment. Und dann ging es darum, Verträge zu machen. Die waren ja, wie gesagt, Geschäftspartner. Wie kommen wir aus den Verträgen raus? Bushido hat mit seinem Anwalt und seinem Notar quasi einen Vertrag ausgehandelt, der wie ein Blankocheck war, wo quasi eine leere Zahl drauf stand, wo die als Abfindung gezahlt werden sollte. Bushido und Anna-Maria haben beide gesagt, sie wären bereit gewesen, 2,5 Millionen Euro zu zahlen, um aus den laufenden Verträgen mit Arafat rauszukommen. Und die saßen dann wieder zusammen, hatten ihre Schriftstücke da. Und dann hat Arafat den Vertrag genommen, zusammengeknüllt und Bushido ins Gesicht geschlagen und hat gesagt, verpiss dich, du Hund, ich will dich nie wieder sehen und so. Und so wurden diese Verträge dann erstmal
wirklich eine geile Geschichte.
Nicht so richtig gelöst. Können
wir das auch nochmal verfilmen?
Das können wir auch nochmal verfilmen. Und dann,
das ist ja krass, aber wieso, okay, aber meinst du, weil das hat ja, Til Schweiger hat ja auch die Presse gesucht, um Jan Ullrich zu helfen. Wieso fragt uns keiner? Wir können darüber doch auch exklusiv berichten. Nee, aber meinst du, dass das, wahrscheinlich ist das gar nicht so doof, ne?
Das öffentlich zu machen, meinst
ja.
du? Ja, also was jetzt als die nächste kritische Gegenfrage, die ich auch gut fand, dass sie kam an der Stelle vom Stern, war dann, dass es ja Gerüchte gibt, dass Bushido jetzt mit einem anderen
ja.
Clan
affiliated
ist.
Ja.
Genau. Und Bushido, ich habe jetzt auch gerade auf dem Weg hierher sein neues Album gehört und er sagt dann auch so Sachen wie, ich mache den gleichen Fehler nicht zweimal und ich habe jetzt aus meinen Fehlern gelernt und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt von außen so sieht, denkt man sich so, okay, weiß ich nicht, schwierig.
Ich finde, damit alle es nicht merken.
Und er gibt, also er sagt es auch, ja, ich arbeite mit diesem anderen Menschen jetzt zusammen, wir arbeiten zusammen, da gibt es eine Zusammenarbeit, aber der ist ein ganz anderer Typ als Arafat, der ist nicht so...
Aber was arbeitet er denn mit dem zusammen? Business einfach?
Ja, dies, das. also Business, dies, das. Das, darüber wird nicht so richtig gesprochen.
70 Anzüge sind vom Container.
Aber es wird auf jeden Fall klar, und das wird auf jeden Fall klar in diesem Interview, dass es da schon darum geht. Also Anna-Maria sagt dann am Ende, glaube ich, als Schlusssatz von diesem...
Schutz.
Genau, es geht um Schutz. Sie sagt dann, oder Bushido sagt es, ich bin mir nicht immer ganz sicher, einer der beiden sagt dann, jetzt mal ganz abgesehen davon, es gibt einfach Sachen, die lassen sich nicht mit Verträgen regeln, und wir brauchen diese Leute. So, man kann nicht einfach jetzt, die fürchten um ihr Leib und Leben, um ihre Familie und so weiter und so fort, und deswegen...
Geil, ich finde es super. Vielen Dank an dieser Stelle an Arafat und Bushido, dass sie das nach Deutschland bringen und wir endlich sowas auch haben.
Jetzt haben wir sowas auch, ja. Ja, also ich, finde es auf der einen Seite irgendwie gut, dass sie sich da gelöst haben auf der abusive relationship. Auf der anderen Seite hat er auch gesagt, ja,
gut, aber diese ganze Geschichte mit... Er hat jetzt ein bisschen als eine geschlagene Frau, also ein bisschen anderen...
Ja, er sagt, genau, er sagt aber auch, und das muss man ihm schon zugutehalten, dass er auch Fehler gemacht hat, ne? Dass er sich schon hat fehlleiten lassen und dass er sich beschissen verhalten hat über diesen ganzen Zeitraum. Immerhin sagt er in einem Interview, dass er seine Frau geschlagen hat, wenn auch nur zwischen den Zeilen. Und gibt sich schon reumütig. Das beißt sich natürlich so ein bisschen damit mit dieser neuen Affiliation, mit der neuen Gang. Allerdings ist das, glaube ich, was dann einfach unseren Horizont auch so ein bisschen übersteigt.
Mein nicht, dein ja, mein
nicht. Also ich meine im Sinne von, es sagt sich dann so leicht, warum macht er das denn hier, warum macht er das jetzt nochmal, wenn er doch gesagt hat, das ist so schlecht. Ich glaube, dass sich da innerhalb, also so wie... das so beschrieben
wird. In seiner
wird.
Welt geht
es genau, halt nicht in seiner anders. Welt geht es nicht anders. In seinem Gefühl, man kennt das ja manchmal, oder du vielleicht nicht, aber dass man Schwierigkeiten hat, sein eigenes Gefühl, seine eigene Wahrheit zu hinterfragen, und so ein bisschen so geht es ihm, glaube ich, wenn er 14 Jahre in so einem Ding drin war. Was ich allerdings aber interessant finde, ist, dass er schon, wie gesagt, andeutet, alles anders machen zu wollen, aber auch über diesen neuen Menschen in seinem Leben jetzt wieder rappt und auf seinem neuen Album diesen Namen nennt.
An zwei, drei Stellen. Album?
Es sind zwei, drei sehr gute Songs drauf. Ich muss das nochmal ein bisschen auf mich wirken lassen, aber es gibt einen sehr, sehr guten Song.
Wie heißt der?
Der heißt, glaube ich, Narben auf Narben, heißt der, glaube ich, oder Stiche auf Stiche.
Das ist gerade was ganz anderes, Narben auf Narben.
Ja, also der Refrain ist Stiche auf Stiche, Narben auf Narben, sagt er im Refrain. Also eins von beiden heißt er Narben oder Stiche oder irgendwas. Den finde ich sehr, sehr gut. Shoutout auf jeden Fall Bushido. Ach Leute, Mensch. Ich könnte ja viel über das Ganze noch erzählen.
Ich fällt gerade ein, dass ich gerade Theodor zu Guttenberg live gesehen habe.
Wo hast du den gesehen?
So einer Premierenparty, da war der. Und das ist ganz seltsam, wenn man den plötzlich so...
Sieht der ganz anders aus.
Der sieht schon echt, leider muss man sagen, der ist ja so ein Schleimi und ich stehe ja so ein bisschen auf Schleimis. Der sieht echt ganz gut aus, leider.
Findest du den gut?
Ja, ich finde ihn so überhaupt nicht gut, wenn ich ihn hier sehe, zum Beispiel mit seiner Frau. Warte mal, Bettina Wulff hatte einen Alkoholunfall.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber Bettina Wulff ist ja nicht die Frau von...
Nee, ich weiß. Ich dachte, er steht da mit Bettina
Wulff. Nee, Bettina Wulff ist 500 Meter entfernt von ihrem eigenen Haus gegen einen Baum gefahren mit einem Porsche. Finde ich ganz geil. Mit 2 Promille hatte sie.
Ich habe so eine lustige Geschichte von einem Freund von mir, der hat in einem Dorf gewohnt und der hat dann irgendwann sehr doll betrunkenes Auto von seinem Vater geliehen. Und ist dann irgendwie, keine Ahnung, wieder ins Bett, nach der Party nach Hause und dann hat am nächsten Morgen die Polizei geklingelt. Meinte, ja, der ist das Auto gefahren, meinte der Vater, keine Ahnung, haben sie den Sohn hochgeholt. Und dann meinte, es ist niemand gefahren. Dann meinen sie, ja, aber vorne an der Kreuzung, da wurde irgendwie ein Baum umgefahren. Und dann meinen die, ja, keine Ahnung, war ich nicht. Dann meinen sie, können Sie mal bitte rauskommen. Und dann war der ganze Baum unterm Auto einfach und guckte so vorne und hinten raus. Bisschen wie bei der Wolf of Wall Street-Szene, ne?
Ja, finde ich gut. Also Bettina Wolf of Wall Street. Bettina Wolf of Wall Street hat es auf jeden Fall so ähnlich gemacht. Man weiß nicht ganz genau, wo sie hin wollte. Vielleicht wollte sie weg, vielleicht war sie betrunken und traurig. Vielleicht kam sie aber auch nach Hause zurück und wollte es irgendwie so erscheinen lassen, als wäre sie nur von zu Hause losgefahren. Aber man ist sich ein bisschen unsicher über den Tathergang, was das angeht.
Sag mal, hier gibt es ernsthaft, und jetzt wird es interessant, Kussfotos von Jogi Löw und Jeanette Hein.
Ist das die Unbekannte? Die?
Naja, ich glaube schon. Also hier ist das Foto, er küsst jemanden von oben.
Wo küsst er den jemanden denn hin?
Hier. Knutschfoto, richtig.
Ja.
Aber war nicht mehr mit sowas, Anna zusammen,
gab's oder gab es nicht was? Sowas ganz am Anfang unserer Karriere schon mal, dass Yogi hinter so einem Strauch oder so, so halb...
Mit Anna, dachte ich.
Die Gesichter...
Oh nee, das war ja ausgedacht alles.
Ja, Anna ist ja mit Philipp Stehler zusammen jetzt, nachdem da jetzt die Trennung komplett vollzogen ist, wahrscheinlich wieder. Vielleicht finden die wieder zueinander. Der Anna und die Philipp.
Und der Yogi vielleicht. Ich versuche gerade ja parallel so ein bisschen wettzumachen, dass ich wirklich schlecht aufgepasst habe und die Leute ja von uns auch wirklich was wirklich erfahren wollen. Also ich habe heute RTL gesehen und da, also Jan Ullrich ist auf dem Weg nach Miami. Er wurde im Flugzeug begleitet von RTL. Dann richtig
ein Cold
Turkey Entzug. Cold Turkey rausgekommen, geweint, erst mal aufs Klo gemusst. Also es war relativ schlimm, aber er ist jetzt in Miami.
Das ist ganz normaler Morgen für mich. Cold Turkey geweint, erst mal aufs Klo gemusst. So fange ich jeden Tag an, du.
Ja, und es war ein Freund mit. Ich glaube auch ein echter Freund.
Okay.
Nicht nur so ein anderer Freund. 35 Minuten. Schon 35. ich hatte jetzt gehofft, dass ein bisschen... Mach doch mal weiter, Marc. Ich sag dann was Schlaues dazu.
Elena Gruschka. Ist es komisch, dass ich Chrissy Teigen wesentlich attraktiver finde, seit ich gelesen habe, dass sie ihre Plazenta gegessen hat?
Ew.
Ist das komisch?
Aber das ist ja so ein Ding, da muss man jetzt mal ganz kurz sagen, ich bin ja Arzt und ich mache halt diese Plazenta-Verarbeitung, mache ich ja in Amerika.
Das heißt, du kochst das dann auch?
Nein, nein. Und das ist nämlich die Scheiße. Die hat jetzt nicht da reingebissen, wie so in so ein Kotelett, sondern die hat, man macht in Amerika, lässt man daraus Kapseln machen. Das wird zerstoßen.
Kapseln?
Und daraus, die wird verarbeitet. Dann gibt's
Plazenta-Kapseln?
Halt so, ja, Plazenta-Kapseln.
Also hast du welche da?
Nee.
Kann ich auch eine
von nehmen? Von Kim Kardashian habe ich welche. Da. Ich habe gar keine Plazenta.
Das heißt, Chrissy Teigen hat jetzt nicht die...
Nein, die nicht weggeschnitten.
Ich dachte, die hat sich irgendwie ein Omelett gemacht oder
nein,
was?
Nein, es ist in Amerika ganz normal, dass du aus der Plazenta machst du dir so Kapseln, also wie so Vitaminkapseln. So sieht es auch genauso aus.
Jetzt finde ich sie wieder weniger attraktiv.
Aber ich finde die sehr attraktiv, seitdem sie so viel säuft. Das gefällt mir irgendwie wahnsinnig gut.
Übrigens auch,
aber sie hat ja ein Alkoholproblem, ne?
Ja, und ein Kochbuch rausgebracht, das Hunger for More heißt. Das fand ich auch irgendwie sexy. Das
ich finde auch gut gefallen. Auch gut.
Innerhalb dieser Plazenta-Geschichte hat mir auch Hunger for More auch sehr gut gefallen.
Was wissen wir über Michelle Hunziker und ihre Sekte?
Ja, da bin ich irgendwie so ein bisschen raus. Da ist ja jetzt auch dieses Buch veröffentlicht worden, wo sie darüber spricht.
Ja, eben.
Ne?
Da bin ich auch so ein bisschen raus. Ich habe nur mitbekommen, dass am Sonntag das große Frauke Ludewig-Interview bei RTL kommen wird.
Es kommen ja sowieso einige gute Bücher raus. Und zwar kommt jetzt auch das Buch von Lilly Allen.
Es kommen einige gute Bücher raus. Ja,
gut, wie zum Beispiel.
Von wem? Von Lilly Allen?
Von Lilly Allen.
Oh, das interessiert mich. Da geht es um Suff in London.
In Suff in London. Und es geht darum, mit welchen Typen sie so Sex hatte auch. Und mit welchen Frauen sie auch Sex hatte. Ja, der Baum von Bettina Wulff sieht wirklich toll aus. Mit
welchen Frauen hatte sie denn Sex?
Also das Buch wurde noch nicht komplett geleakt, es ist noch nicht draußen. Aber man geht davon aus, dass sie wahrscheinlich mit Zoe Kravitz und Cara Delevingne Sex hatte. Und weißt du aber, mit welchem Mann sie Sex hatte und das auch noch im Flugzeug im Mile High Club? Das möchte ich jetzt, dass du das rätst. Das glaubst du.
Mit wem sie? Mann oder Frau?
Mann. Mit welchem
Robbie
Mann?
Robbie Williams.
Nee, aber es ist ein britischer Sänger.
Mit Damon Albarn.
Nee, aber hier...
Der andere.
Der andere. Ja?
Ruta Cicero.
Genau. Rest in Peace an dieser Stelle.
Oh, nicht immer Rest in Peace sagen. Man darf mal...
Ich sag das nur, weil ich schon das Funkeln in deinen Augen gesehen habe. Ich sagte, wenn du jetzt...
Damon Albarn. Na, wie heißt denn einer von den Gallaghers?
Ja. Liam Gallagher. Sie hatte so Sex mit Liam Gallagher im Flugzeug, während Liam Gallagher verheiratet war. Mic drop.
Und mit wem ist der nochmal? Ist der mit einer von den...
Von All Saints.
All Saints? Oh,
genau.
Die macht dich.
Ja.
Listen to the beach. Never ever have ever. Sag mal, dieser Riccardo Simonetti, der hat sich so krass, schummelt er sich auf jedes Foto und jetzt ein Buch rausgebracht.
Fabulous, dass er fabulous ist oder so, ne? Er ist, glaube ich, fabulous. Hast du mitbekommen, dass die gute Cindy Crawford ihre Tochter verkuppeln möchte? Kuppeln ist ja jetzt legal, man kann das ja machen, wie man möchte.
Ja.
Und deswegen hat sie jetzt sich jemanden ausgesucht, wo sie denkt, das wäre ein gutes Power-Couple, das wird sich irgendwie gut vermarkten lassen. Jetzt in der Zeit der Blitzverlobung wünscht sich, glaube ich, dass eine Blitzverlobung stattfindet.
Wie alt ist die?
17.
Oh Gott, dieser Nummer, das ist doch
einfach. Und die hat, der Mensch, den sie sich ausgesucht hat, ist ein 24-jähriger Mann und heißt Harry Styles. Und dieser Harry Styles wird jetzt die ganze Zeit mitgeschleppt von Cindy Crawford auf irgendwelche Events, auf irgendwelche Konzerte, in den Urlaub nach Kanada, wo es ganz romantisch ist, am Lagerfeuer.
Ist das so? Gibt's da ein Foto?
Ja. Aber es hat noch nicht gefunkt. Vielleicht liegt es daran, dass die Frau, in die er sich verlieben soll, minderjährig ist.
Weil ich glaube, dass diese auch die gleichen Probleme haben wie Erwachsene, einfach nur deswegen gemacht wird, damit das interessant wird für die Leser und man mehr Futter hat in diesen Zeitungen. Deswegen behauptet man plötzlich, dass sie verheiratet werden sollen, verlobt.
Sag doch nicht sowas. Du kannst doch nicht solche schlimmen Sachen sagen, Elena Gruschka. Nur weil wir heute ein bisschen müde sind, kannst du nicht solche schlimmen Sachen sagen.
Was war denn daran schlimm? Dass es gelogen ist, was in den Zeitungen steht.
Du sagst, dass alles gelogen ist, was wir hier sprechen.
Nee, was wir sprechen nicht. Wir sagen natürlich die Wahrheit.
Wir sagen die Wahrheit. Wir nehmen ja nur Bezug. Und manchmal wissen wir mehr. Manchmal wissen wir so manches mehr. Aber so, einiges dürfen wir auch nicht
aber
sagen.
Vielleicht, warte mal, ich glaube, ich blätter das hier noch einmal durch. Boris Becker wurde mit irgendeiner Frau gesehen beim Oktoberfest, aber beim Oktoberfest ist man doch einfach
Hashtag
nur besoffen.
Hashtag Hauptsache Ramadius, geht's gut, ne?
Ja, die haben sich geeinigt und, nee, Quatsch, er hat eine Schlappe bekommen, oder wie das heißt.
Er hat einen von Buck geknallt bekommen und zwar, aber erstmal nur einen kleinen, den ersten, also sie darf entscheiden, wo Amadeus wohnt. Das Sorgerecht wird aber weiterhin geteilt. Aber die Seite von Lilly stellt so dar, als ob sie die große Siegerin ist und so weiter und so fort.
Und Lilly Becker, geh endlich arbeiten. Sie lebt in Saus und Braus, doch regelmäßig zu arbeiten kommt für die Ex von Boris offenbar nicht in Frage.
Ja, sie sagt, sie braucht 30.000 Euro Fixkosten Unterhalt jeden Monat von Boris, aber hat quasi nicht die Ambitionen oder Absichten, was Eigenes auf die Beine zu stellen, beziehungsweise hat sie jetzt, glaube ich, bei irgendeinem Musical getanzt oder so.
Ich finde das irgendwie nur so mittelmäßig emanzipiert, wenn Frauen sowas machen, ehrlich gesagt.
Dass sie sagt, hier geben sie mal, weil ich meine, so klein ist der jetzt ja auch nicht mehr, der Amadeus, dass der rund um die Uhr Betreuung braucht, oder? Die kann schon selber...
Nee, die will halt diesen Lifestyle einfach beibehalten, aber ich glaube, sie fand es vorher halt auch selbstverständlich, dass er, als sie verheiratet waren, dafür bezahlt.
Genau, ich
halt
finde es auf jeden Fall aber auch interessant, dass sie das so darstellt, als ob Amadeus nicht drauf klarkommen würde, wenn der Lifestyle sich ändern würde.
Das ist ja auch schlimm, also dann sollte man dringend mal den Lifestyle ändern. Man denkt, sein Kind kann nicht mehr ohne. Dann sollte man mal dringend in so eine, auf eine Kur gehen.
Aber 30.000 Euro im Monat Unterhalt,
naja, in London,
ist schon
das
krass.
Geht schon schnell, ne? Also
die Villa, in der sie wohnen, kostet wohl 9.
Ich habe 18.000 Euro. Feste Kosten im Monat.
18.000?
Ja. Geht schnell.
Ja, leider. Aber Boris Becker, ich frage mich dann immer, von was, ne? Woher? Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Was soll Boris machen? Soll sie eine Rippe rausschneiden oder was?
Was ist mit der Schwangeren? Der Wollersheim, apropos Rippe.
Ja, weiß ich gar nichts mehr drüber. Obwohl, die ist verlassen worden oder so, ne? Aber,
ja, aber
ey, Mann, die macht mich so aggressiv.
Das kann ich mir nicht reinziehen. Ich muss leider jetzt gehen.
Elena Gruschka, kann ich noch kurz sagen, dass Beyoncé eine Schlagzeugerin aus ihrer Band verhext haben soll?
Nein.
Und zwar mit Hexenzaubern hätte sie sexuelle Übergriffe auf sie gemacht.
Wie denn? Ist ja interessant.
Ja, das wird nicht ganz klar. Allerdings sagt die auch, als Beweis, die Katze wäre mit im Raum gewesen während dieser sexuellen Zauberei.
Aber wie geht
denn? Und die Katze ist dann gestorben. Die Katze ist tot. Rest in peace an dieser, Stelle.
Das finde ich jetzt irgendwie doof alles. Ich habe jetzt mein letztes Sweetie auf.
Ist meine letzte Sweetie auf. Ella Gruschka.
Ich muss leider aufhören.
Du bist der ich bin hier hingekommen, dachte, ich wäre der müdeste Mensch in Europa.
Ich bin aber nur
Platz 2. Du gehst aus.
Ich bin nicht müde.
Du machst so einen müden Aufruf. Du sitzt hier in einem Schlafanzug.
Hallo? Ja, weil ich mich gerade geduscht habe, weil ich hier los muss. Und da, Max, du hast mir gar nicht so. Ich habe gesagt, ich freue mich schon, mich heute zu besaufen mit dem Bräunungsminister.
Ja.
Und ich sitze jetzt, ich schmeiße dich jetzt raus, weil ich mich jetzt, muss mir ein aufwendiges Make-up und...
Das Glamscore.
Ja, die Glamscore ist von drüben.
Ja, bin davon ausgegangen, dass du jetzt ins Bett gehst.
Nein.
Aber weil ich mich, glaube ich, so fühle, weil es the way is
I
feel.
Weil ich einen Schlafanzug anhab, ja, das kann
allerdings,
schon
wo ich noch heute Abend hingehe, ist zur ersten Radiosendung von Romano. Ich gucke mir das nur von außen an. Der hat jetzt eine Radiosendung. Romano Power hat eine Radiosendung
auch nicht.
Bei...
Romano Power lebt noch.
Romano Power lebt glaube ich.
Noch, ja. Das finde ich schön. Shoutouts.
Hört euch das an. Die heißt Bahnhof Romano.
Das ist geil.
Und da gibt Romano Lebenstipps und man kann anrufen. Und das solltet ihr alle tun. Wenn diese Sendung aus ist, dann ist die erste Sendung schon gelaufen. Das heißt, ihr müsst einen Monat warten, aber dann gibt es das wieder.
Ist doch bestimmt in der Mediathek, Max.
Oder so, ne? Bestimmt.
Klar.
Stimmt. Podcast-Zeitalter. Geil. Romano. Küsschen links, Küsschen rechts. Klaps auf den Po.
Ich trinke so gern. Wie ging das Lied?
Ich dachte, du singst jetzt.
Und
wir
wenn
haben
ich sitze, trinken wir zusammen. Irgendwann trinken
wir zusammen. Bis ich wirklich nicht mehr laufen kann.
Nee, das war schon Ende. Durch den
Konsum.
Nee.
dann wird alles gut.
Wir trinken zusammen.
Wir haben Grund zum Feiern. Keiner kann noch laufen, doch wir können noch laufen. Wir haben Grund zum Reihen. Keiner kann noch laufen, doch wir können noch laufen.
Das war Klatsch und Tratsch, der Society-Podcast für die Handtasche mit Elena Gruschka und Max-Richard Lessmann.